beobachtet, man nimmt es nicht mehr so persönlich. Und dann kann was passieren, was ich beobachten kann aufgrund längerer Praxis bei vielen Leuten. Die Haken bleiben, das ist die schlechte Nachricht. Ich habe noch keinen Menschen entdeckt in meiner langjährigen buddhistischen Praxis, dessen Haken verschwunden wären. Die Haken bleiben. Wir haben eine Biografie, die wird nicht annulliert durch meditative Einsichten. Aber was passiert ist, die Haken werden weniger, also die sind weniger hart. Die verwandeln sich in Gummihaken. Die Haken bleiben. Und dann macht jemand so. Und es tut nicht mehr so weh. Und wenn ich dann noch ein bisschen weiß, wo meine Haken sind, dann renne ich nicht auf die anderen Leute los, genau auf die Stelle, wo wir uns verhaken werden, sondern dann kann vielleicht mit der Zeit ein Hakentanz entstehen. Dann tanzt man so ein bisschen um sich rum, man weiß um die Haken, man kann auch ein bisschen lachen drüber, man kann ein Späßchen machen und man kann sich auch mal so ein bisschen verhaken. Ja? Und es kann dann sogar ganz interessant sein. Den hakenlosen Menschen stelle ich mir extrem langweilig vor. Ja? Man wird mit niemand mehr zusammenstoßen. Ich meine, Boxauto fahren ist doch toll. Ja? War doch früher klasse. Ja? Boxauto? Ja? Und dann bumm. Ja? War ja nicht so gefährlich. Ja. Ein wichtiger Hinweis für mich, also oder eine wichtige Erfahrung, die ich da gemacht habe, je aufgeregter, aufgewühlter, müder, angeschlagener wir sind, desto eher regredieren wir oder desto mehr regredieren wir auf alte Muster. Von daher, wenn jemand oft Konflikte hat, verbal, nonverbal mit anderen Leuten, wäre mein Tipp, nicht jetzt 27 Fortbildungen machen, wie kommuniziere ich kreativ, sondern vielleicht ab und zu mal innezuhalten und zu merken, in welcher Verfassung man ist und durch entsprechende Entspannungsübungen dafür zu sorgen oder auch durch früh ins Bett gehen, durch ein paar Termine streichen, dass man nicht immer auf dem Zahnfleisch geht. Denn wenn man auf dem Zahnfleisch geht, vergisst man alle guten, klugen, therapeutischen, meditativen, spirituellen Ratschläge, die man mit wachem Verstand und offenem Herzen toll findet. Vergisst man sofort. Man regrediert auf das Grundprogramm, was für Notfälle immer günstig ist, weil man in Notfällen keine Zeit hat zum Überlegen, was man jetzt machen soll. Da ist gut, wenn man automatisch reagiert. Aber als Dauerprogramm ist es sehr verschleißend. Also mein Tipp, wenn man oft zusammenkachelt mit anderen Leuten. Vielleicht auch mal dafür zu sorgen, dass man öfter in einer entspannten, wachen Verfassung ist. Dann hat man einfach mehr Optionen des Verhaltens. Man hört mehr, was die anderen Leute sagen. Man kriegt mehr mit, wie man selber drauf ist. Und dann hat man andere, und man hat mehr Optionen, all das, was man gelernt hat im Leben, auch anzuwenden. Und nicht aufs Basisprogramm zurückzufallen. Ja, letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich habe in unserer Fernsehzeitung was sehr Interessantes gelesen. Da sind immer zwei Seiten Psychologie drin. Und die finde ich meistens ziemlich gut, über das Älterwerden, über das Umgehen mit Jugendlichen, über Kommunikation. Und da war ein Hinweis auf Kommunikation. Und da hieß es, eine verletzende Begegnung mit einer anderen Person braucht mindestens 5 gleich starke positive Begegnungen, um verdaut zu werden, um verarbeitet werden zu können. Ich meine, das ist ein Durchschnittswert. Und mir ist es wurscht, ob das 6 positive Begegnungen braucht oder 3,5. Auf alle Fälle braucht es mehr positive Begegnungen mit einer anderen Person, damit man eine verletzende Begegnung verkraften kann, verarbeiten kann. Und die Schlussfolgerung für mich ist, wenn man sich mit Leuten streiten will, dann sollte man zuerst viele gute Begegnungen schaffen. Für viele gute Begegnungen sorgen, dass man einen guten Boden hat, Und auf diesem guten Boden kann man sich dann auch mal so richtig heftig zoffen, streiten. Ist doch interessant. Also ich habe das gelesen, dachte, das stimmt. Sofort kamen mir bestimmte Erinnerungen an, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle. Es gibt bestimmte Situationen, die haben sich im Gedächtnis eingebrannt, wo X an der Tür stand und diesen einen Satz gesagt hat. Das ist schon so lange her. Ich weiß manchmal nicht mal mehr, was die Person gesagt hat. Ich weiß nur noch, die stand am Fenster und hat was ganz Gemeines gesagt und ich war total verletzt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an den Inhalt erinnern. Aber die emotionale Ladung, die weiß ich noch. Man erinnert natürlich auch gute Begegnungen. Und ich meine, dass man die schwierigen Begegnungen stärker beachtet, hat natürlich auch einen historischen, menschheitsgeschichtlichen Grund, dass schwierige Begegnungen sind ja gefährlicher als gute Begegnungen. Das heißt, auf die achtet man mehr, um des Überlebens willen, das ist ja klar. Aber wir haben dadurch eine starke Neigung, an unangenehmen Begegnungen stärker festzuhalten. Und da wäre die buddhistische Empfehlung, gezielt, bewusst positive Begegnungen zu fördern, positive Dinge zu sagen, die Verbundenheit mit anderen zu stärken, auch durch Überlegungen. Alle wollen glücklich sein und niemand will leiden. Auch wenn das natürlich nicht so leidenschaftlich daherkommt, wie negative Gedanken über andere Leute. Das wirkt am Anfang immer so ein bisschen gekünstelt. Jetzt soll ich auch noch positive Gedanken entwickeln, jetzt soll ich auch noch positive Sätze sagen, habe ich überhaupt keine Lust und außerdem ist es nicht authentisch. Ich will lieber ganz authentisch meine schlechte Laune ausleben. Das wirkt natürlich echter, als wenn ich sage, ja, und alle Wesen wollen glücklich sein und du auch und du gehst mir auf den Keks. Alle Wesen wollen glücklich sein, ja, ich weiß ja schon Bescheid. Aber trotzdem, es nützt was. Und immer wieder, also auch diese Zusammenhänge, also dieser Artikel, den habe ich, glaube ich, vor 2005 etwa gelesen. Ich weiß heute noch, wo ich saß, als ich den las. Dass eine schwierige Begegnung 5 gleich stark, emotional gleich starke positive Begegnungen braucht, um geheilt zu werden, um verdaut zu werden. Das weiß ich heute noch. Und meine Konsequenz daraus ist, und das wurde natürlich auch in dem Artikel vorgeschlagen, versuche viele gute, also Samen des Glücks zu säen, sagt Thich Nhat Hanh. Ja, Samen des Glücks sollen wir säen. Einen großen Vorrat an positiven Begegnungen. Ja, und dann kann man sich auch mal streiten. Ja. Und wenn man mit jemand öfter streitet, dann sollte man vielleicht einfach eine Weile darauf verzichten, zu streiten. Auch in dem Verständnis, wenn man sich nicht verbunden fühlt und dann streitet, kommt einfach nichts bei raus. Ich meine, selbst wenn da verbal was geklärt wird, es wird nicht emotional verarbeitet. Und man bleibt dann sozusagen auf dem gleichen Level und da verändert sich nichts Positives. Letzter Punkt, generell empfiehlt die buddhistische Tradition, wenn wir wollen, dass die Worte Wunder bewirken und keine Katastrophen, dass wir uns bemühen sollen, nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen. Genau genommen, wir bemühen uns nicht zu lügen, sondern nur das zu sagen, von dem wir wissen, dass es wahr ist. Es reduziert das Gerede um einen großen Prozentsatz. Nur das zu sagen, von dem wir wissen, dass es wahr ist, oder eben zu sagen, ich weiß nicht, ob das so ist, ich denke mir, das könnte so und so sein. Ja, ist schon mal sehr hilfreich. Wir bemühen uns, andere nicht bewusst und gezielt mit Worten zu verletzen. Dass man das unbewusst und unbeabsichtigt oft genug tut, steht auf einem anderen Blatt, aber wenigstens nicht bewusst und gezielt, sondern wir bemühen uns, andere zu inspirieren, aufzumuntern, ihnen Mut zu machen. Auch die Verbundenheit zu stärken, heißt es damit. Wir bemühen uns nicht, hinter dem Rücken von anderen Leuten schlecht über sie zu reden. Das ist, glaube ich, die schwerste Übung der heilsamen Rede. Nicht schlecht über andere Leute zu reden, wenn sie nicht da sind, sondern eher das Positive auch mal anzusprechen. Wenn man schon hinter dem Rücken von anderen redet, dann sollte man positive Dinge sagen. Und nicht einfach nur daher schwätzen, seine Logorö an anderen abreagieren, sondern hilfreich reden, heißt es in der Tradition, und ich füge da hinzu, und zuhören üben. Weil es geht ja nicht darum, dass man jetzt immer nur heilige Sprüche von sich lässt, das ist nicht damit gemeint. Aber dass man einfach nicht die Zeit totschlägt mit Zeug. Ich finde es nicht einfach. Ich habe eine Zeit lang, als ich diese Regeln kennenlernte und üben wollte, habe ich dann ganz wenig geredet und habe eigentlich überhaupt mit niemandem mehr geredet, weil ich immer dachte, entweder lüge ich oder ich verletze die anderen oder ich rede doch noch was Schlechtes über andere Leute oder ich rede einfach dummes Zeug. Und dann hat mich eine gute Freundin zur Seite genommen und hat gemeint, ich glaube, du kriegst was in den falschen Hals. Man lernt rechte Rede nicht dadurch, dass man den Mund hält, sondern dadurch, dass man mit anderen redet und einfach ausprobiert. Und das ist natürlich nicht leicht, aber es ist auch eine Übung. Es ist keine Vorschrift übrigens. Das sind keine Vorschriften, das sind Übungen. Und Übungen sind dazu da, dass man etwas lernt, was man noch nicht kann. Und meine tibetischen Lehrer, also vor allen Dingen Lama Yeshe, hat immer gesagt, man kann das sozusagen auch als Gelübde auf sich nehmen, wenn man sich in diese Richtung entwickeln will. Nicht, wenn man sie schon halten kann. Dann braucht man sie nicht. Also er hat gesagt, man kann das Gelübde der rechten Rede, die vier Punkte waren das, nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen, nicht verletzen, sondern inspirieren, trösten, nicht hintertragen, sondern versöhnen, nicht schwätzen, sondern hilfreich reden und zuhören, die kann man als Gelübde auf sich nehmen, wenn man sich in diese Richtung entwickeln will. Dann wird man immer noch hunderte Male scheitern, aber dann merkt man es, wenn man das als Übung macht. Und man kann das natürlich auch ohne Gelübde machen. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich hilfreich. Mal einen Tag lang mich zu bemühen, nicht zu lügen. Auch nicht so ein bisschen zu beschönigen, so Sachen schön zu reden. Allerdings der Punkt ist, im Buddhismus wird gesagt, die höchste Ethik ist nicht verletzen und nicht die Wahrheit sagen. Also nicht, tut mir leid, ich muss jetzt leider die Wahrheit sagen. Ich bin Buddhistin. Ich muss die Wahrheit sagen. Und dann haue ich sie dir um die Ohren. Das ist nicht so gedacht, sondern die höchste Ethik ist das Bemühen, andere nicht zu verletzen. Und da muss man manchmal einfach den Mund halten, weil man sonst lügen täte. Gut, an dem Punkt möchte ich den Vortrag beenden. Ich schlage Ihnen wieder vor, dass Sie sich zu zweit zusammentun und 10 Minuten über den Vortrag sprechen. Und meine Empfehlung ist wie immer, reden Sie mit jemandem, den Sie nicht kennen. Denn die Person, die Sie kennen, mit der können Sie nachher sowieso reden. Und mit jemandem reden, den man nicht kennt, erweitert den Horizont und hilft uns, uns dem zweistufigen Denken anzunähern. Okay, ich danke Ihnen.